solchen Fall hatte Justus vorgesorgt.
Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Hörerin.
Hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Kino. Ach nein, wir sind ja gar nicht der. Ja, also doch, wir sind Paula und ich, aber wir machen ihn heute nicht, sondern wir haben dank des Pottwichtels 2013 die schöne Aufgabe bekommen, dass wir eine Folge vom Fragezeichen-Pott machen dürfen. Und daher ist unser. Oh Mann, jetzt kotzt der Kater, ey. Ist gar nett. Da sind wir wieder. Wir haben uns entschlossen, den Outtake drinnen zu lassen. So ist das, wenn man eine Katze hat. Und dann kann so eine Aufnahme auch schon mal schief gehen. Also, ja, nochmal. Wo sind wir hier, Paula?
Wir sind hier beim Fragezeichen-Pott. Und zwar aufgrund des Pottwichtelns 2013. Infolgedessen wir gezogen wurden, eben für diese eine Folge den Fragezeichen-Pott zu machen. Worüber uns wir sehr freuen im Übrigen.
Yeah.
Nicht nur, weil der Fragezeichen-Pott ein ähnliches Konzept hat wie unser Podcast, sondern auch, weil wir beide die drei Fragezeichen halt auch schon kennen. Ich meine, sind ja auch.
Wer kennt sie nicht?
Genau, wer hat sie nicht als Kind gehört oder gelesen? Ich persönlich habe sie als Erwachsene erst konsumiert. Und zwar habe ich mir gerne zum Einschlafen, das ist noch nicht so lange her, immer drei Fragezeichen-Folgen angehört. Deswegen habe ich die wenigsten Folgen wirklich durchgehört.
Ich würde gerne noch mal zwei, drei Sätze sagen, wer wir sind. Paula und Daniel, wir machen. Den gibt es noch nicht so lange, seit April 2013, und wie Paula schon sagte, besprechen wir da Filme, und zwar pro Folge einen Film, so wie der Fragezeichen-Pott pro Folge eine Folge bespricht. Und während du da ja in guter Gesellschaft bist beim Anhören von den drei Fragezeichen zum Einschlafen, habe ich das nie gemacht, aber ich habe die dafür als Kind gehört. Ich habe so, ich hatte zwei und habe sie immer noch, ältere Geschwister, und habe deswegen so diese ganze Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Phase übersprungen, und die ersten Hörspiele, die ich hörte, waren tatsächlich gleich drei Fragezeichen und TKKG.
Also die harten Sachen.
Die richtig, der harte Stoff, ja. Genau. Und drei Fragezeichen mochte ich immer am liebsten, weil die immer noch so was Mysteriöses hatten. Das ist ja auch bei der Folge, die wir heute besprechen, so. Und bei vielen drei Fragezeichen-Folgen, dass es irgendwas ist, was am Anfang übernatürlich wirkt, ja. Und dann am Ende auf eine doch ganz irdische Erklärung zurückzuführen ist.
Ja, wir besprechen nämlich heute Das Gespensterschloss.
Meine Lieblingsfolge.
Genau, deswegen haben wir sie ausgewählt. Und weil die Jungs vom Fragezeichen-Pod die auch noch nicht besprochen haben, unseren Recherchen da.
Wir hoffen, wir nehmen die euch jetzt nicht weg. Aber ansonsten macht ihr das bestimmt eh viel besser als wir. Von daher könnt ihr da ja auch nochmal die Folge besprechen.
Ja, genau. Also ich habe mal bei der Wikipedia nachgelesen, so ein paar Sachen über Das Gespensterschloss. Und zwar war Das Gespensterschloss das erste Buch von den drei Fragezeichen, aber ist erst die 11. Folge der Hörspiele zu den drei Fragezeichen.
Weißt du ungefähr, welche Jahre Buch und Hörspiel haben?
Nur das Buch, das war 1964.
Okay,
und da hat Robert Arthur dieses Buch geschrieben oder es zumindest halt, dass es erschien. Mhm. Die Hörspiele gab es dann erst ab Ende der 70er Jahre. Mhm. Ja, warum Robert Arthur? Das war ein Journalist, der sich irgendwann gedacht hat, dass er besonders aufgrund seiner Mystery-Erfahrungen bessere Jugendbücher schreiben könnte, als die, die zu der Zeit in den USA auf dem Markt waren. Und diese Idee hat er dann eben umgesetzt. Und ja, er war auch ziemlich erfolgreich dann damit. So, jetzt kriege ich den Bogen irgendwie nicht hin, den ich mir so schön vorgestellt habe.
Wohin wolltest du ihn denn schlagen?
Ich wollte eigentlich zu Hitchcock kommen, aber das schaffen wir dann irgendwie anders. Dann erst noch was anderes, nämlich, wie gesagt, das ist ein US-amerikanischer Ursprung, haben die drei Fragezeichen, wobei sie da die drei Detektive heißen, oder The Three Investigators, um genau zu sein, sind dann in viele Sprachen übersetzt worden und sind dann aber in Deutschland eigentlich am beliebtesten gewesen.
Werden die denn heute immer noch auch in Amerika produziert?
Nein, eben nicht mehr, okay. Sondern das wurde eingestellt in den USA. Robert Arthur hat sich ein Autorenteam zusammengesucht, die nach seinem Tod auch weitergeschrieben haben. Aber wie gesagt, das wurde, ich weiß gerade nicht, ich glaube in den 90ern wurde das irgendwann halt aufgegeben, aber und dann in Deutschland nicht mehr übersetzt, sondern seitdem eben auch mit eigenen Folgen weitergetrieben worden. Mhm. Gott, das war wahrscheinlich jetzt auch kein besonders schöner Satz, aber
keine Sorge.
Ich hoffe, ich finde die Eloquenz noch im Laufe dieses Podcasts zurück. Ja, genau, also die Hörspiele sind in Deutschland besonders beliebt gewesen. Oder sind es immer noch?
Ja, die haben eine riesen Fangemeinde, oder? Also ich kenne unglaublich viele Leute, die das eben so wie du da eine Zeit lang gemacht hast, zum Einschlafen hören. Ja. So, zum Beispiel in meiner WG, meine beiden Mitbewohnerinnen haben es beide immer zum Einschlafen gehört. Und ja, wir waren ja auch mal auf diesem Voll-Playback-Theater, Fragezeichen.
Warst du
mit den beiden, genau, hatten wir da meine eine Mitbewohnerin zum Geburtstag geschenkt und das war auch extrem witzig.
War in Wuppertal dann, ne?
Nee, das war in Köln.
Weil in Wuppertal gibt es so dieses Drei-Fragezeichen-Theater.
Okay, nee, die waren so auf Tour und wir haben das in Köln gesehen damals. Und das war total witzig, weißt du, da stand so ein Schauspieler aus der Lindenstraße stand direkt neben mir und sie haben halt auch irgendwann, also sie haben ja irgendwie unglaublich viele Pop-Referenzen in diesem Vollplayback-Theater und irgendwann haben sie nämlich auch über die Lindenstraße hergezogen und es war entsprechend für mich doppelt witzig, weil dann dieser Typ neben mir stand, den ich halt nur kannte, weil meine Mutter immer die Lindenstraße guckt.
Und hast du ihn lachen sehen? Oder
Er hat es mit Humor aufgenommen.
Das ist ja gut. Wahrscheinlich hat er auch schon geahnt, dass das vorkommen könnte. Lustiger Zufall aber auch.
Ja.
Ja, was auch noch interessant ist, meiner Meinung nach, dass die Illustration von Aiga Basch, mein Gott, jetzt habe ich den Namen auch schon wieder vergessen, egal, von einer die Illustrationen für die deutsche Ausgabe oder Ausgaben der Bücher wurden von einer Frau erstellt, die sich angeboten hatte, erstmal ein paar Entwürfe zu gestalten und erst dann bezahlt zu werden, wenn die Entwürfe angenommen würden.
Mhm.
Ja, die hat das quasi erstmal umsonst gemacht und hat etwas sehr Innovatives entworfen, zumindest
der gar nicht so kindlich hat.
Genau, im Bereich der Kinderbücher. Denn das habt ihr bestimmt alle auch schon mal gesehen, gerade ihr drei Fragezeichen-Hörer, ihr werdet es ja kennen.
Und Hörerin.
Genau. Diese dunkle Gestaltung, das heißt, es ist ja eigentlich immer ein schwarzer Rahmen nur und diese bunten drei Fragezeichen drauf. Dieses Düstere ist eben ein Novum gewesen. Und das zweite Thema, was sie hat, ist, dass auf dem Bild, das in dem quadratischen Mittelbereich dargestellt ist, nie die drei Fragezeichen zu sehen sind, sondern immer nur ein für den Inhalt relevanter Ort oder Gegenstand.
Mhm.
So, und das ist halt ziemlich ungewöhnlich gewesen. Und das war dann ja dann erstmal wahrscheinlich auch so ein gewisses Risiko, ob sich das dann, ob wie das ankommen würde. Es ist aber sehr gut angekommen. Es hat sich ja bis heute gehalten.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Da gibt es auch eine spannende Folge vom Podcast Young in the 80s zu. Mhm. Die kann ich auch sehr empfehlen. Um hier
gleich okay. Mal. Ja, okay, jetzt wollte ich ja mal eigentlich zu Hitchcock kommen. ja, vielleicht die
leicht das ist jetzt
die,
für schnell, uns.
Die schnellste Verbindung liegt darin, dass Robert Arthur persönlich mit Hitchcock befreundet war oder bekannt war und ihn als Schirmherrn für die drei Fragezeichen gewinnen konnte. Mhm. Das heißt, er hat Lizenzen dafür erworben, den Namen von Hitchcock zu benutzen und auch ihn auch mit reinzuschreiben dann.
Mhm.
In die...
Aber Hitchcock selbst hat nie eine Folge geschrieben.
Genau, der hatte eigentlich nichts damit zu tun. Der hat nur seinen Namen dafür hergegeben.
Mhm. So. Das ist jetzt natürlich Heimspiel für uns. Wir haben schon zwei Hitch-Filme besprochen und sind auch beide große Hitchcock-Fans. Von daher, das ist hier der nächste glückliche Zufall, dass wir die drei Fragezeichen bekommen haben. Und das Gespensterschloss zeichnet sich auch dadurch aus, dass da eine für das Hitchcock-Werk ziemlich wesentliche Punkt sich dran besprechen lässt, nämlich viel zitiert und berühmt ist für Hitchcock die Unterscheidung zwischen Misery und
Mystery, oder?
Nee, also ja, Mystery, aber englisch ausgesprochen Misery.
Tatsächlich? Ja. Ist Misery nicht die Misere?
Also ja, so das gibt's auch nochmal, aber das ist halt wie ist halt.
Weil ich hatte gerade beim Schreiben hatte ich die Verwechslung. Ich habe Misery geschrieben und dann irgendwann dachte ich,
Quatsch. Es wird aber trotzdem auch Misery ausgesprochen, auch wenn es anders geschrieben wird. Das ist halt wie im Deutschen, dass es auch Wörter gibt, die gleich ausgesprochen
aber anders. Schon wieder was
gelernt. Thun und Thunfisch, nicht? Hatten wir ja neulich erst. Ja. Whatever. Wie ich sagen wollte, genau, die Unterscheidung zwischen Mystery oder Misery und Suspense ist wichtig für Hitchcock. Denn was Hitchcock nicht mochte, war Misery. So charakterisierte eine Form der Spannung, wo dem Zuschauer Informationen vorenthalten werden, so dass er selbst gar nicht auf die Lösung kommen kann. Ein klassisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Serie Lost, die ich zwar total cool finde, aber der Zuschauer am Anfang der Serie keine Chance hat, irgendwie die Konklusion am Ende zu erraten, weil das alles halt so extrem verworren ist. Und dem, also wie gesagt, das lehnte Hitchcock ab. Stattdessen fand er den Suspense spannend und sagte, in dem gebe ich dem Zuschauer alle Informationen, die er braucht und erbaue dadurch die Spannung auf. Und so, meine ich, ist auch das Gespensterschloss aufgebaut. Denn wir kriegen eine ganze Menge Hinweise auf die Lösung, bevor sie dann wirklich und tatsächlich uns offenbart wird. Alle Infos, um den Fall selbst zu knacken, liegen vor uns und werden uns nicht vorenthalten.
Ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Überleitung, dann direkt auch mal zum Inhalt zu kommen, also die Inhaltsangabe zu machen.
Mhm.
Ja, möchtest du das vielleicht übernehmen?
Kann ich gerne machen.
Ich kann ja unterstützend
dir
beiseite springen.
Unsere drei Fragezeichen treffen sich in der Zentrale auf dem Schrottplatz von Justus, Tante und Onkel, ist das, nicht wahr?
Titus und...
Justus Jonas kommt gerade von harter Arbeit in den Wohnwagen, ist das, oder? Die Zentrale, sowas, nicht? Naja, auf alle Fälle ist er halt, bricht er übrigens erstmal die Diskussion aus, ob körperliche Arbeit gut gegen Übergewicht sind, mit dem komplett blödsinnigen Behauptung, dass sie das nicht wäre, sondern nur den Appetit anregen würde. Aber auf alle Fälle ruft dann plötzlich Alfred Hitchcock an und engagiert die drei Fragezeichen. Sie sollen ihm nämlich einen gruseligen Ort finden, wo er möglicherweise unter Umständen seinen nächsten Film drehen kann, aber er kann da nichts versprechen, trotzdem sollen sie schon mal suchen, so.
Ja, und, das fand ich auch irgendwie voll fadenscheinig.
Ja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja. Auf jeden Fall geht dann Bob in die Bibliothek und recherchiert, oder er ist ja Recherchen und Archiv, Bob Andrews, und findet dann das Gespensterschloss von einem ehemaligen Stummfilmschauspieler, der, als der Tonfilm erfunden wurde, er heißt, ich glaube, Stephen Terrell, und sie sprechen jetzt immer sehr schön Steffen aus, Steffen Terrell oder so.
Ja, genau, das
ist ja auch. Naja, auf alle Fälle, als der Tonfilm erfunden wurde, hat dieser Schauspieler seine Karriere beenden müssen, weil er so eine Fistelstimme hatte und die dazu führte, dass er, der vorher immer Bösewichter und Monster gespielt hatte, nicht mehr ernst genommen wurde.
Hast du gerade schon erwähnt, dass es der Mann, der 100 oder 1000 Gesichter war?
Nee, habe ich nicht. Aber der war das berühmt wichtig, dafür, dass er immer in sehr vielen Masken auftrat.
Ja, das muss man sich merken.
Ja.
Ein Hinweis.
Und jedenfalls hat er sich dann voller Scham in sein Schloss zurückgezogen und ist dann kurz darauf eines mysteriösen Todes gestorben. Man fand sein Auto in einen Unfall verwickelt, aber seine Leiche hatte man nie gefunden. Mm. Und so die Legende ging so, dass seitdem das Schloss verflucht war und der Geist von Stephen Terrell darin spukt.
Sag doch Steffen.
Ja, okay. Steffens Geist spukt im Schloss. Und jeder, der das Schloss betritt und auch verkaufen will oder so, der flieht nach kurzer Zeit voller Angst und Schrecken.
Ja.
Daraufhin fahren die drei Fragezeichen mit ihrem Chauffeur Morten. Zu dem Schloss. Aus einem Grund, der mir nicht ganz ersichtlich war, gehen dann aber nur Justus und Peter ins Schloss.
Ja.
Und erleben halt genau diese Panikzustände.
Wieso geht eigentlich immer Peter mit und Bob bleibt zurück? Also warum überhaupt einer zurückbleibt, ist ja schon schleierhaft, mir zumindest. Aber Peter ist doch der Angsthase von den dreien. Warum bleibt der denn nicht im Wagen?
Peter ist so eine ambivalente Figur. Der ist zwar der Angsthase, aber er ist auch der sportlichste von denen.
Ach so.
Der muss immer ran, wenn es irgendwie darum geht, tatkräftig zu sein. So, der ist quasi der Tarzan von TKKG, nur dass er keinen Mut hat. So.
Aber der vertraut vielleicht immer auf den Mut der anderen.
Ja, der macht's ja auch dann immer.
Der ist so integer, dass er halt einfach mitmacht.
Der hat ja eher so die, der soll ja einfach nur irgendwie dem Zuschauer immer die Brisanz der Situation erklären und deswegen jammert der da so rum.
Okay.
Aber macht ja dann trotzdem immer, haut den Leuten auf die Fresse und so. Das ist ja ziemlich gewaltarm, die drei Fragezeichen.
Naja.
Jedenfalls gruseln die sich und fliehen.
Genau, willst du vielleicht noch erzählen, was die sehen?
Sehen die gar nicht. Sie hören ein Echo. Peter glaubt, dass das Bild ihn angeguckt hat, was ich als Kind super gruselig fand, so, weil das sowas ist, was man ja auch selbst irgendwie hat bei
ja,
so
Gemälden. Ja, weil Bilder schauen einen auch immer an, wenn
die direkt in die Kamera oder halt.
Aus jedem Winkel wirst du dann immer angeschaut.
Ja, das kenne ich sehr gut. Und dann
fliegen wird die kalt. Schon so.
Ne? Genau, kalt, und ich glaube, sie hören auch Orgelgeräusche, ja, oder sind sich nicht ganz sicher, ob sie die Orgel hören, oder dann rennen sie raus. Und dann gehen aber Peter und Justus nochmal rein. Nee, genau, sie wollen nochmal am nächsten Tag, oder vorher kommt erst dieses Interview mit dem ehemaligen Agenten von Stephen Terrell, der Mann mit der Narbe. Der halt engagiert war, weil halt Herr Terrell so schüchtern und liebenswürdig war, um dann die Verhandlungen zu führen.
Liebenswürdig.
Genau,
ja dann
das
auch wurden
sie wiederholt gesagt. Liebenswürdig. Und den besuchen sie und lassen sich von dem die Geschichte erzählen und finden dabei noch heraus, dass der Wellensittiche züchtet.
Ja, ich schaue gerade nach, wie der heißt.
Jedenfalls wollen dann Peter und Justus nochmal ins Schloss, also vor allem Justus, Peter hat ja Angst immer.
Jonathan Rex.
Mhm. Und aber als sie da ankommen, stellt Morten fest, dass da neue Autospuren sind. Und gerade fahren sie vor, da sehen sie ihren Erzfeind Skinny Norris aus dem Schloss davon rennen. Und
Mit jemand anders zusammen, ne?
Mit der ihm, noch so ein ja, der hat so eine Gang irgendwie, die ihn immer begleitet. Und der flieht dann halt. Und dann, wie kommt es dann, dass die da zu diesem Hang gehen? Sie sehen da jemanden stehen und
die
glauben...
Die verfolgen Skinny Norris.
Ach so, ja. Okay, die verfolgen Skinny Norris. Und
erst finden sie ja noch die Taschenlampe, die er fallen lässt.
Ja, genau, ne? Sie haben nämlich gar nicht Skinny erkannt. Sie haben nur dann an der Taschenlampe die Initialien SN. Und dann ist ihnen klar, das kann nur Skinny sein. Ja.
Ja, hier noch eine Frage zu Skinny. Ist der eigentlich, ist das ein Erwachsener oder ist das auch so ein Halbstärker?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, in welchem Alter die drei Fragezeichen sind. So.
Ich dachte, die sind so 16 ungefähr.
Und das ihr Leben lang mit 20 Jahren.
Nee, bei drei Fragezeichen Kids sind sie 10.
Ach so, okay.
Ja. Aber da habe ich mir auch so gedacht.
Jedenfalls, sie fahren später auch Auto. Sie müssen also 16 sein, wenn sie in Amerika Auto fahren dürfen.
Ja, deswegen. Ja. Aber das fand ich hochinteressant. Das kommt nämlich auch in vielen anderen so Detektivromanen vor, dass Leute, die irgendwas mit dem Fall zu tun haben, dadurch entlarvt werden, dass man Gegenstände findet, auf denen die Initialen der Person eingraviert oder eingestickt sind. Ja? Mhm. Und das macht man ja heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Also die Arbeit für so einen Detektiv ist, glaube ich, nochmal deutlich schwieriger geworden.
Ja, naja, ich gehe da fast das Internet.
Jetzt, genau, dann hinterlässt du deinen Fingerabdruck oder deine Initialen. Ja.
Das
war ein Scherz.
Achso, sorry.
Aber ich habe dich auch unterbrochen. Entgangen.
Ja, ich wollte nur sagen, aus irgendeinem Grund werden die dann, sehen die dann jemanden auf so einem Hang, sind dann da an diesem Hang und geraten aber in eine Steinlawine und können sich nur gerade so in eine Höhle retten, aus der sie sich dann aber auch wieder befreien können. Das ist irgendwie so eine ziemlich komische Episode, weil sie da... Also die ist so zusammenhangslos, die gehört, passt irgendwie gar nicht in den Rest der Geschichte rein.
Ja. Auch am Ende
und,
nicht.
Ja, genau, wird nur am Ende dann irgendwie halt so abgetan. Also war halt ein Versehen, tut mir leid.
Ich glaube, die sollen das Ganze nochmal so tatsächlich bedrohlich machen, ja.
Okay, sie kriegen außerdem Warnanrufe, dass sie sich vom Schloss fernhalten sollen. Und eine Zigeunerin, wie sie es nennen, politisch unkorrekt. Heute würde man Sinti oder Roma sagen, damals vor 20 Jahren. Hat Europa da noch nicht so viel Wert drauf gelegt. Oder 30 Jahre sind das jetzt wahrscheinlich schon alt, das Hörspiel.
Ja, kann sein. Aber dann sagen wir doch einfach eine...
Ja, wenn es 79 anfing und das eins
ist einfach eine selbsternannte Hellseherin.
Genau. Ja. Und die halt auch sagt, sie sollen sich da vom Schloss fernhalten, weil da große Gefahr lauert.
Sie sollen sich fernhalten von GS.
GS, genau. Genau, von den Initialien.
Das Gespenster.
Ja. Jedenfalls schickt dann Justus Bob und Peter nochmal ins Schloss.
Warum eigentlich?
Er will irgendwas anderes machen, das habe ich vergessen.
Messen oder so.
Während die sollen genau darauf achten, wo die Angstgefühle nachlassen. Und die gehen dann da rein, entdecken ein Skelett in einem Sarg. Außerdem dann halt das, was auch schon in Zeitungsartikeln und so beschrieben war, das blaue Phantom, was an einer Orgel spielt und greifen dann wieder angsterfüllt die Flucht.
Sie werden zwischendurch noch eingesperrt, ne?
Ah, ja.
Und die gehen in so einen Gang, Geheimgang
genau.
Rein.
Dann kommen, deswegen müssen sie überhaupt runtergehen, wo sie dann in so einen Saal kommen, wo das blaue Phantom an der Orgel spielt.
Genau.
Aber dann ergreift sie auch die Flucht, aber merken, dass unmittelbar vor dem Schloss die Angst schon wieder aufgehört hat.
Ja.
Und das berichten sie Justus.
Und was sagt der? Das habe ich mir gedacht.
Genau, und dann gehen sie nochmal rein ins Schloss.
Genau, diesmal sind sie dann Justus und Peter wieder, ne?
Genau, oder sind sie nicht alle drei? Oh. Nee, diesmal sind sie... Ah, nee, genau.
Wir haben was vergessen.
Was denn?
Die Karte.
Ja, dann sag, wann...
Die Karte, das ist ja schon viel früher, nämlich als sie diesen Manager von Stephen Tyrell besuchen, Rex, Jonathan Rex, genau, dem zeigen sie nämlich ihre Karte, ne, altbekannt, und interessanterweise ist er eine Person, die sich nicht drüber lustig macht, dass sie da 3 Fragezeichen auf ihre Visitenkarte gekritzelt haben. Auf der Karte steht drauf, die 3 Detektive, darunter 3 Fragezeichen und dann der Rest. Mhm. Und es führt eigentlich immer dazu, genau. Was bedeuten denn diese 3 Fragezeichen? Zweifelt ihr eure eigenen Fähigkeiten an? Und dann sagt Justus immer,
Die stehen für ungeklärte Fälle, ungelöste Rätsel, offene Fragen und ja, sowas. Aber
das finde ich total klasse.
Das sagt er aber trotzdem auch wieder. Also das lässt er sich nicht nehmen.
Was? Auf, wenn, nee, das kommt nicht vor.
Das können wir nochmal nachhören.
Oh, hast du auch erzählt, dass der Wellensittich hier züchtet?
Ja, das habe ich gesagt. Okay, ganz richtig. Wellensittich.
Ja.
Jedenfalls, Justus, Peter gehen wieder ins Schloss. Aber diesmal wollen sie überall, wo sie waren, ein Fragezeichen hinterlassen, damit Bob sie finden kann, falls ihnen was zustößt.
Genau, weil Morten und Bob warten draußen mit der Anweisung, nachzukommen, wenn Just und Peter ungewöhnlich lange wegbleiben.
Mhm, genau.
Ja.
Und dann sehen sie erst eine Frau in einem Spiegel, erschrecken sich, aber die Frau ist dann gleich wieder weg und dann wollen sie da ein Fragezeichen auf den Spiegel machen und dann schwingt der Spiegel nach hinten und dahinter ist ein Geheimgang.
Super. Geheimgänge sind das Coolste immer.
Und dann kommen sie auch wieder in den Raum mit dem blauen Phantom, nicht wahr?
Ja, nee, die sind ja erst in diesem Gang dann wieder, also in dem Gang und da... Mensch, wie passiert denn das?
Die gehen in den Raum mit dem blauen Phantom, aber Justus ganz kess spricht das blaue Phantom dann an und daraufhin gehen dann die Lichter an und Araber bedrohen sie. Und
arabisch gekleidete Personen.
Genau, jedenfalls 2 Stück werden sie dann gefesselt und ihnen wird erzählt, dass da die das halt als ihr Hauptquartier benutzen, weil sie Schmuggler sind und sie hätten sie ja gewarnt, sie sollen wegbleiben. Die Wahrsagerin tritt auch wieder auf und erzählt ihnen, was Sache ist, so halt von wegen Schmugglerring und jetzt geht's ihnen an den Kragen und sie werden gefesselt und dort...
Aber es sind immer nur 2.
Genau.
2 Feinde. Feindlich Gesinnte.
Treten zusammen auf, maximal 2. Sie werden gefesselt und dort zurückgelassen. Und dann kommen natürlich Bob und Morten wie verabredet und folgen den Fragezeichen und finden sie und befreien sie wieder. Woraufhin sie dann einem Gang nachgehen, wo die Ganoven verschwunden sind.
Da ist das erst mit dem Gang, ja.
Und dann öffnen sie eine Tür und dahinter sind irgendwelche Vögel und Justus fragt, welche Vögel das waren. Bob meint noch so, ich habe sie nicht gefragt, aber sie haben sich aufgeführt wie Adler. Das ist, glaube ich, mein Lieblingswitz gewesen.
Ja, Bob ist eigentlich... Ne.
Ja. Auf alle Fälle gehen sie dann trotzdem durch die Voliere, denn es sind die Sittiche und sie haben festgestellt, dass sie durch den Berg ins Haus von Herrn Rex gelaufen sind und dort entlarvt Justus Herrn Rex als den vermeintlichen Araber. Denn
mit einem echt gewieften Trick. Ja, also super.
Er hat nämlich dem Herrn Rex und seinem Kumpanen, seinem Spießgesellen, hat er ein Fragezeichen auf den Schuh gemalt, ohne dass der das gemerkt hat. Genau.
Ich habe mich gefragt, wie haben die Jungs gefesselt und auf den Boden gelegt? Oder wie kann man denn
das bestimmt
übersehen, wenn dir jemand mit Kreide ein Fragezeichen auf dem Schuh malen.
Echt so von hinten. Ja, ich weiß es nicht.
Ich bin total...
Es ist super.
Skurril.
Naja, daraufhin sieht sich Rex entlarvt und zeigt, dass Rex selbst wieder auch nur eine Kostümierung ist und er nimmt die Narbe ab, setzt sich eine Perücke auf, lässt die Schultern hängen und redet mit Fistelstimme und man sieht, es ist... ja, das war so einer der Hinweise, den man vorher schon bekommen hat. Aber egal. Man sieht, dass es Steffen Terrell höchstpersönlich ist und er erzählt halt, dass er damals halt ja diese Schmach nicht ertragen hat und es war pleite und wollte aber sein Schloss nicht verlieren und deswegen hat er da sich diese ganze Geistergeschichte ausgedacht und die Angstgefühle hat er nämlich erzeugt mit ganz tiefen Orgeltönen und trockenem Eis, das dann Kältegefühle erzeugt hat und dadurch hatte man halt immer nur im Schloss diese Angstgefühle und sobald man raus war, hat man sich eigentlich nicht mehr gegruselt, aber das hat halt die Leute dann davon ferngehalten. Aber mittlerweile hat er eh genug Geld mit seiner Wellensittichzucht verdient, so dass er die ganze Charade auch fallen lassen kann. Und Justus bringt ihm außerdem noch auf den Trichter, dass er ja daraus quasi so einen Themenpark machen kann und seine Stummfilme in gruseliger Umgebung aufführen kann. Und das findet er total dufte und Happy End. Und dann kommt noch der berühmt-berüchtigte Abschlusswitz.
Genau, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie sprechen einfach nur darüber, weiß ich, wie sie drauf kommen, wie Skinny Norris vor Schreck vom Schloss weggerannt ist. Das fand und irgendwie total
besonders. Es wäre noch nie jemand so gerannt wie Skinny.
Ja, genau, und dann lachen sie drüber und dann ist Billy vorbei. Ende Gelände. Ja.
Wie fandst du denn das Geisterschloss,
Paul? Das Gespensterschloss. Ja,
sorry.
Total mysteriös. Ich bin auch gar nicht frühzeitig auf die Idee gekommen, wer wohl der oder was dahinter stecken könnte.
Das war jetzt aber wieder Ironie.
Das
oder?
War total ironisch, ja.
Als ich das als Kind hörte, also es ist ja so, dass man als Kind sowas auch etliche Male hört.
Ja.
Und obwohl ich die Auflösung kannte, fand ich es immer wieder gruselig. So. Und
wieso, ist eigentlich ganz nett dann am Ende?
So. Ja, ich weiß, aber wenn die dann in das Schloss gehen und das fand ich jedes Mal gruselig, obwohl ich ja die Aufklärung kannte.
Mhm.
Und es ging mir jetzt auch wieder so, dass ich diese Gruselerinnerung meiner Kindheit nachempfinden konnte, obwohl ich ja wusste, wie es ausgeht.
Ja, natürlich. Also natürlich ist es einfach ein gruseliges Setting, wenn du da in so, ich verstehe auch nicht, warum die immer nachts irgendwie da hingehen muss.
Um Spannung zu erhöhen.
Also dunkel und da ist es leer und die Hallen sind, oder die Wohnhalle ist so groß, dass es da sogar ein Echo gibt und dann kommt Orgelmusik, obwohl eigentlich niemand da sein dürfte und es wird kalt, es ist irgendwie, das zieht, meinte Peter, also Peter meinte, das zieht, es züge eine. Natürlich ist das gruselig, ja, fand ich auch. Also, ist auf jeden Fall eine spannende Story. Auch, dass sie diese Warnanrufe bekommen und diese merkwürdige Wahrsagerin auf dem Schrottplatz auftaucht in ihrer Abwesenheit. Also, ne, das ist schon ziemlich spannend. Und gerade für Kinder sicherlich. Ich habe es wohl verpasst, weil ich kannte die Folge und konnte mich eigentlich nicht mehr dran erinnern. Da bin ich wohl schnell eingeschlafen.
Okay.
Obwohl sie so spannend
so ist. Gruselig ist.
Ja,
verrückt. Ja,
ne? Genau, der Plot hat ja noch andere Löcher, haben wir festgestellt.
Ja, es ist, also einmal ist es halt total unverständlich, dass der Schauspieler den Karriereknick erleidet, weil er so eine Fistelstimme hat. Und deswegen halt keine Anstellung mehr im Tonfilm findet. Aber er hat überhaupt keine Probleme, die Stimme zu verstellen, wenn er sich als seinen Manager ausgibt. Da fragt man sich natürlich, warum hat er das nicht gemacht, als er als Schauspieler für den Film gearbeitet hat.
Das ist wohl das größte Loch
an der Geschichte. Also das macht es ziemlich komisch. Ja. Genauso wie, dass er halt angeblich pleite war, weswegen er ja diese ganze Nummer mit, er will das Schloss nicht verlieren, aber diese ganzen Aufwand, den er betreibt, um die Leute halt zu erschrecken, das ist ja logistisch, also das muss ja einfach Mords was kosten. So.
Der muss ja ziemlich viel Trockeneis eingesetzt haben, wenn es in der ganzen Halle kalt wurde. Ja.
Also er hat einfach jede Menge Special Effects, irgendwelche Spiegel, die durchsichtig sind, Geheimgänge, Bilder, durch die man durchgucken kann oder sowas. Also
aber das waren vielleicht Requisiten, die er ohnehin schon hatte. Das Einzige, was die Orgel ja auch, das ist ja, kaufst du einmal und dann kannst du es immer benutzen. Also ich denke, teuer war dann diese Sache mit dem Trockeneis.
Naja, also das war vielleicht nicht ein ganz so großes Plotloch wie das erste, aber das ist auch irgendwie auf jeden Fall merkwürdig. Und es war noch irgendwas, aber das habe ich jetzt vergessen.
Ja, also was ich halt nicht verstehe, ist, warum Bob im Wagen bleibt. Das ist mir bei dem letzten Mal, als sie das Schloss betreten, da ist mir das klar, da hat es ja auch einen Sinn. Aber das wird überhaupt gar nicht erklärt, warum der zurückbleibt und das was Justus eigentlich macht in dieser Zeit, in der Peter und Bob dahin schickt in das Schloss.
Das wird, glaube ich, gesagt, das haben wir nur vergessen. Aber das ist, glaube ich, so aus der internen Hörspiellogik heraus, um halt irgendwie abwechslungsreiche Dialoge zu führen. Halt, du lässt halt jetzt mal, haben wir hier einen Akt, wo wir nur Justus und Peter auftreten lassen, damit die interagieren können. Und dann haben wir mal einen Akt, wo die anderen beiden zusammen sind.
Aber warum kommen wir nicht zu dritt?
Das haben wir ja auch so. Ja. Ne? Das ist halt, um halt dieses sonst sehr starre Setting immer ein bisschen aufzulockern. Ja. Also insgesamt habe ich eh so ein kleines Problem mit Hörspielen. Warum ich jetzt als Erwachsener kaum noch Hörspiele höre, ist halt dieses, dass man halt auch immer erzählen muss, was man jetzt tut, was halt auf mich immer recht gestelzt wirkt. Das fand ich an sich sehr gut gelöst bei den drei Fragezeichen und auch bei dieser Folge. Aber ganz können sie es natürlich nicht auflösen. Also es gibt immer wieder so Szenen, wo dann halt gesagt wird, oh, ich öffne jetzt hier diese Tür, mal schauen, was dahinter ist. So. Also sie machen das schon ziemlich gut, aber...
Ja, das haben so. Sie haben es halt auch einfach, weil sie diesen Erzähler...
ja, aber der wird ja nur sporadisch eingesetzt.
Ja, aber solche... So, ich meine, der kann einen da ja schon weiterlenken und einem diese Sachen abnehmen, ja.
Ja, das, also... Du kannst den schon so, um die Szene quasi zu erklären, aber der wird jetzt nicht irgendwie eingesetzt, so um halt wie im Buch der allwissende Erzähler zwischen den Dialogen die Handlung zu erzählen, sondern das wird schon dialogisch immer gelöst und das führt dann halt natürlich dazu, dass es manchmal ein bisschen gestelzt wirkt.
Ja. Ja gut, dann können wir ja eigentlich jetzt, nachdem wir besprochen haben, worum es geht, in der Folge darüber sprechen, worum es wirklich geht.
Und damit hat Paula eben eine Referenz auf den Troja Alert oder den Spoiler Alert gemacht. Die beiden Podcasts, die immer diese Dualität haben, wo sie erst erzählen, worum geht's und worum geht's wirklich.
Ja gut, das eine ist halt die Inhaltsangabe und dann kommt die Analyse bzw. Interpretation. Ja. Mhm. Und ja, das machen wir jetzt auch mal. Wir interpretieren. Oder versuchen es zumindest. Ja, worum geht's wirklich, Daniel?
Also es ist ja natürlich diese epochale Wende im Film zwischen Stummfilm und Tonfilm wird da ja aufgegriffen, die in der Tat zu einer ganzen Reihe Karriereknicks geführt haben. Die berühmtesten Beispiele sind natürlich Buster Keaton, der große Stummfilmschauspieler, der dann im Tonfilm nie was wurde. Obwohl, er hat noch 2-3 Tonfilme Anfang der 30er gemacht, die auch noch große Erfolge waren. Und ist dann eher seiner Alkoholsucht wegen, den Karriereknick erlitten. Aber es war trotzdem halt neben Charlie Chaplin der große Stummfilmstar, der dann mit dem Tonfilm unterging. Und Chaplin war eben der andere, der sich einfach dem Tonfilm komplett verweigert hat. So, der ja noch in den 40er Jahren, als der Tonfilm absolut etabliert war, weiter Stummfilme gedreht hat, mit zum Beispiel Der große Diktator. Und gut, dessen Karriereknick war dann halt wieder aufgrund der McCarthy-Ära und seinem Rauswurf aus Amerika. Aber das war schon ein großes Ding halt, dass eine ganze Menge Stars der Stummfilm-Ära dann halt so einen Karriereknick erlitten haben, den Hollywood selbst, also diese Tatsache hat Hollywood selbst auch mehrfach verarbeitet. Die berühmtesten Beispiele sind zum Beispiel Sunset Boulevard, ein Film noir, in dem es darum geht, dass eine verrückte alte Schauspielerin der Stummfilm-Ära da halt irgendwie mordend in ihrem Haus lebt. Wir haben den mal gesehen.
Das ist schon so lange her.
Film, der war auch gut. Das ist auch, der war vor allen Dingen auch wieder sehr unkonventionell, weil der Hauptdarsteller überraschend stirbt oder sowas, glaube ich. Womit ich ihn jetzt quasi massiv gespoilert habe. Aber der behandelt auf jeden Fall das Thema. Hat auch zum Beispiel Buster Keaton ein kleines Cameo drin. Ne? Und jetzt aktuell aus dem Jahr 2010 oder so war der...
Ja, in die 11. So, 11 oder 12.
The Artist, auch ein Stummfilm, der genau das Thema hat, nämlich, dass der Tonfilm erfunden wird und der Star deswegen einen Niedergang erleidet, weil er halt als Stummfilm Schauspieler der große Star war und dann mit dem Tonfilm gar nicht klarkommt.
Ja. Also es ist ja schon so, dass durch die Erfindung des Tonfilms ja ein komplettes Genre von einem Tag auf den anderen ausgestorben ist.
Die Kunst hat sich halt komplett verwandelt. Ja. Davor war es halt Pantomime mit allem, was dazugehört. Und plötzlich musstest du halt die Sprache integrieren, die vorher halt Theater war, was halt zwei Dinge waren. Das war wieder Hitchcock, nicht?
Ja,
Filme erzählt man in Bildern. Genau. Während die Worte, das war halt die Domäne des Theaters und plötzlich wird das fusioniert und du musst halt irgendwie schaffen, dieses visuelle Medium mit Ton auszustatten.
Ja, und ich meine, in gewisser Weise ist ja genau Hitchcock der Schlüssel für diese Frage, weil wenn er sagt, dass man einen Film eigentlich eben nur in Bildern erzählen kann, und nicht durch Dialoge, kommt es ja dann auch wieder hin. Also man braucht bei Hitchcock bestimmt keine besonders großartigen pantomimischen Fähigkeiten, aber ja, genau, das habe ich ja gerade schon gesagt.
Nee, das ist nicht keine Pantomime, aber er versucht halt...
Du kannst halt bei Hitchcock...
Hitchcock lässt die Kamera arbeiten, das ist das
Besondere. Ja, genau, und du kannst halt dann wahrscheinlich die Spannung halt auch... Du kannst wahrscheinlich einen Hitchcock-Film halt auch in einer Sprache sehen, die du nicht verstehst und bist trotzdem irgendwie gespannt oder gegruselt.
Das kann weiß ich, mir schon ich jetzt nicht. Also der hat ja schon auch mit Dialogen gearbeitet und so. Also die nehmen ja keine nebensächliche Rolle in seinen Filmen an. Was er halt nur sagte und ich mochte, war, dass du halt die Kamera quasi aufstellst, statisch, und dann lässt du die Leute wie im Theater auf der Bühne stehen und sich unterhalten, sondern die Kamera selbst soll halt arbeiten und so. Und halt auch mit dieser, also die Mise en Scène, also das, was man im Bild sieht, der Bühnenaufbau, der soll dir halt auch Informationen geben und sowas. Ja. Und nicht nur die Dialoge. Und das war das der Clou von Hitchcock. Also sollte man noch dazu sagen, Hitchcock hat halt anfangs selbst Stummfilme gemacht, aber hat ja bis in die 70er hinein Filme gedreht. Also er hat natürlich seine Hochphase hat er in den 50er, 60er Jahren, also hat eigentlich hauptsächlich Tonfilme gedreht.
Ja. Ja gut, aber ich glaube, wir schweifen so ein bisschen.
Ja, genau. Sollten wir mal hier, ich meine, ist ja okay, wenn wir unsere Spezialität mal streifen, aber...
Ja, ich habe noch eine Referenz halt gefunden, in das Gespensterschloss, und zwar, die ist eigentlich kaum subtil, würde ich sagen, nämlich die Referenz zu dem Phantom der Oper. Wird es nicht auch Phantom genannt bei denen?
Das blaue Phantom.
Das blaue Phantom, das die Orgel spielt und die Leute eben verkrault, die das Schloss betreten. Das bezieht sich ja eindeutig auf das Phantom der Oper. Und ich kenne das Phantom der Oper nicht wirklich. Also ich habe das jetzt nie gesehen oder gehört, wie auch immer. Aber soweit ich weiß, ist es halt auch nur ein armer Mensch, der sich nicht von der Oper lösen kann. Und da der ist auch irgendwie entstellt. Deswegen hat er diese halbe Maske auf, glaube ich. Ne? Der hat alle verkrault oder erschreckt, aber im Grunde ein lieber Kerl ist, und das ist ja im Gespensterschloss eigentlich das Gleiche.
Ja.
Ne?
Aber das ist halt auch, also dieser Haunted Place, also der verfluchte Ort, ist halt auch ein klassisches Thema von Horror, Grusel, Gespenstergeschichten, also das Gespensterschloss oder halt der Glöckner von Notre Dame, wo es halt auch ganz ähnlich wie hier dann ja am Ende auch eine irdische Erklärung dafür gibt. Da haben wir das, wir hatten doch eben im Vorgespräch noch ein drittes Beispiel für sowas.
Warte, das war der Phantom der Oper, Glöckner von Notre Dame und?
Die Schöne und das Biest, da ist es auch, gibt diesen, dieses ist auch ein Schloss, glaube ich sogar, wo das Biest wohnt, allein und zurückgezogen.
Ja, aber das ist nochmal... Das ist ja verflucht und wird gerettet durch die Liebe.
Ja, aber das ist schon so dieses Leitmotiv des Gespensterschlosses, was halt auch in Literatur und Filmen oft bearbeitet wurde und dessen sich hier die drei Fragezeichen auch angenommen haben.
Genau. Ja.
Will noch was zu den Charakteren sagen?
Ja, also
wer ist denn dein Lieblingsfragezeichen?
Mein Lieblingsfragezeichen ist Bob.
Nee, ich mag
auch. Ja, obwohl eigentlich mag ich Justus am liebsten mit seiner Klugscheißerei. Ja, gibt auch so eine super Szene hier, wo dann irgendwie Skinny Norris irgendwie sie verarschen will und eine Ratte bringt und meint, er will, dass die das halt den Fall klären, wie die Ratte gestorben ist und Justus schlagfertig, wie er ist, ihn halt voll fertig macht, so, dass er verstehen kann, dass der Tod dieser Ratte Skinny so hart trifft, denn es muss ja ein enger Verwandter gewesen sein und so. Und der spricht so wunderbar gestelzt auch immer. Also ich bin schon ein absoluter Justus-Fan. Wobei ich als Kind erstaunlicherweise Peter-Fan war. Was? Ja, eben
den
weil...
Den finde ich so schrecklich.
Kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Aber es ist, ich glaube, der gleiche Grund, warum ich als Kind auch den Riker gut fand. Nämlich, dass der so halt die Action-Rolle hat halt so. Der
Ausführende.
Genau, derjenige, der es anpackt so. Der
wobei, halt, das stimmt nicht. Die treibende Kraft ist Justus.
Ja, aber der ist nicht der halt körperlich was, sondern so wenn du halt so, wenn du halt irgendwie so als kleiner Junge stark sein willst, gut, ist halt... Aber das ist auch eigentlich schön, diese Ambivalenz, dass Peter so ein Angsthase ist und trotzdem halt irgendwie, wenn es halt ans Eingemachte geht, dann da der Mann fürs Grobe ist.
Ja, also ich meine, ich mag halt Justus sehr gerne, also auch wegen seiner Arroganz und seiner Intelligenz. Die Arroganz kommt ja nicht aus dem Nichts, ja. Mhm. Aber ich mag halt Bob, weil ich glaube, das ist so der normalste von denen und der ist halt auch ziemlich klug. Zumindest wenn er was sagt, dann trifft es immer, immer den Punkt. Und ich finde halt Peter, tut mir echt leid, aber ich finde einfach die Stimme total nervig. Ja. Gleichzeitig habe ich habe da jetzt drauf geachtet, als wir das gehört haben, ist der Sprecher von Peter, glaube ich, der begabteste. Also von allen dreien wirkt er am natürlichsten. Gerade Justus wirkt oft sehr abgelesen, finde ich.
Nee,
ich weiß nicht,
ob
du da nicht drauf geachtet, aber ich fand...
Abgelesen fand ich nicht, sondern das ist halt wirklich dieses total gestellte Sprechen, was ich aber einfach super finde, was halt auch so, dass der total antiquierte Begriffe immer benutzt und so. Aber das soll mehr wirklich so dieses der neunmal Kluge sein. Der ist halt so wirklich so der Eierkopf, der intellektuelle Klugscheiße, das ist ja totales Klischee, er ist dick und unsportlich, aber halt voll das Genie einfach.
Aber ja, und gleichzeitig ist er halt aber auch mutig, also es ist, dreimal gehen sie ins Schloss und dreimal aufgrund seiner
Rationalität halt wieder so. Er weiß halt, es gibt nichts Übernatürliches, wobei er das ja auch immer nie ausschließt, sehr wissenschaftlicher Ansatz hat er so. Hat er ja quasi, bislang haben wir Übernatürliches immer nur falsifiziert so, aber wir können nicht generell sagen, dass es das nicht gibt. Aber diese Basis, die sagt ihm halt dann auch immer, dass er da nichts zu befürchten hat. So, das find ich mag Justus. Top, Mann. Wen ich gar nicht gut finde, ist Skinny Norris, weil der ist so schwarz-weiß gezeichnet. Der hat echt keine andere Aufgabe, als so den drei das Leben schwer zu machen. So, ich kenne die neueren Folgen nicht, aber ich glaube, man erfährt nie irgendwas, was diesen Skinny Norris antreibt, außer dass er halt der Erzfeind ist. So.
Ja, das hatte ich dich ja vorhin auch gefragt. So, wo kommt der eigentlich her?
Das ist einfach nur der Gegenspieler. Und das finde ich irgendwie eine sehr schwache Figur.
Vielleicht kommt es doch irgendwie vor, dass sie mal aneinander geraten.
Ja, kann sein.
Das weißt du so.
Also in den alten Folgen, die kenne ich fast lückenlos, so die ersten 40 oder so vielleicht, die ich als Kind so gehört habe, da wurde das meines Erachtens nie aufgeklärt. Wobei das jetzt halt auch schon wieder Jahre zurückliegt, von daher möchte ich da nicht die Hand für ins Feuer legen.
Ja. Ja, also ich glaube, das wäre es eigentlich so.
Würden wir jetzt da Punkte vergeben?
Genau, wir haben eine Skala von 1 bis 100 hier. Thorsten und Fabian vergeben am Ende der Folge, soweit ich das nachvollziehen kann, ich habe ja nicht alle angehört, immer 1 oder 0 bis 10 Punkte.
Mhm.
Wir haben uns vorher überlegt, ob wir das auch machen sollen und haben uns dazu entschlossen, das wegfallen zu lassen, weil wir einfach nicht diesen Vergleich haben.
Genau, wir sind da nicht die Experten und vielleicht wollt ihr ja selbst die Folge auch nochmal besprechen. Deswegen sagte ich vorhin, wir hoffen, wir haben sie euch nicht weggenommen, aber ihr seid da die Fachmänner und wenn ihr die nochmal besprechen sollt, dann sollt ihr die auch benoten.
Genau, also ich kann halt sagen, ich fand die Folge gut. Gut bis sehr gut, ja. Ich verlange halt auch, es ist halt ein Kinderhörspiel, ja. Mhm. Da verlange ich halt auch keine Perfektion und ich die Dinge, worüber ich halt jetzt lachen musste, ja, oder die ich halt irgendwie lächerlich fand, die hätte ich ja als Kind vielleicht gar nicht so gesehen. Ja?
Ich fand sie gut mit den Abstrichen, die ich schon erläutert habe, ja, dass ich halt prinzipiell ein paar Probleme mit Hörspielen habe und es halt dieses Mega-Blottloch gibt.
Ja.
Aber da ist auf alle Fälle kurzweiliger Spaß, den man sich geben kann.
Genau, also es hat Spaß gemacht, die Folge anzuhören.
Und sie zu besprechen.
Und zu besprechen, genau. Also mir hat die Folge hier viel Freude bereitet.
Mhm.
Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen, obwohl eben jetzt mal andere Leute hier am Start waren.
Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne ja mal bei uns reinhören.
Genau, vor allem, wenn ihr gerne viele Filme schaut auch.
www.de ist unsere mit AE. Schreibt sich die URL natürlich. Und besprechen wir pro Folge einen Film. Wir haben mittlerweile 11 Filme. Der 12. folgt jetzt bald, sobald die Stadtbibliothek Frankfurt ihn endlich mal rausrückt. Da habe ich ihn vorbestellt. Und vor Weihnachten wollte ich auch noch Folge 13 reinhauen.
Ja, mal sehen, ob wir das noch schaffen.
Wir werden ja auch gewichtelt. Da bin ich schon super gespannt, von wem das wohl wird.
Genau. Ja, also wenn euch jetzt unser Gelaber gefallen hat, wenn ihr unsere Stimmen sexy fandet oder wenn ihr gerne Analysen zu guten oder auch weniger guten Filmen anhören wollt, dann hört doch auch mal bei uns rein, wir würden uns freuen.
Ansonsten hört auch weiter den Fragezeichen-Pod, genau. Denn da könnt ihr sehr viel über die drei Fragezeichen erfahren.
Genau. Ja ich würde gerne noch Thorsten und Fabian grüßen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
Macht weiter so und ich bin schon sehr gespannt, wann unsere Folge bei euch erscheinen wird. Und wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht und danke, dass wir das tun durften.
Okay, dann
tschüss.